Dieser Podcast wird unterstützt von Austrian Standards, der österreichischen Organisation für Standardisierung und Innovation. Austrian Standards, driven by making sense.
Wie sehr ändert sich Normalität mit der Zeit? Was kann uns das Vorgestern über das Morgen erzählen? Was hat die Renaissance mit Social-Media-Filtern zu tun?
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Dieser Podcast ist für alle, die sich mit einfachen Antworten nicht zufrieden geben. Hier wird in aller Ruhe nachgedacht, mit geistiger Sorgfaltspflicht. Mein Name ist Judith Belfki. Ich bin Journalistin und Philosophin und die Reiseleiterin dieser Vor- und Nachdenkwerkstatt. Gemeinsam mit kritischen Zeitgenossinnen und ihren ganz unterschiedlichen Zugängen entdecken wir neue Blickwinkel und dringen zur Essenz von Debatten vor. Manchmal so weit, bis es unangenehm wird. Willkommen bei Futurum Exactum. Willkommen zu dieser 10. Etappe auf unserer Reise in die Normalität von morgen oder in dieser Folge wohl eher in die Normalität von vorgestern. Für den Blick in die Zukunft ist es entscheidend, Gegenwart besser zu verstehen, aber auch die Vergangenheit, aus der sie sich entwickelt hat. Wir haben Normalität in den vergangenen Folgen aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Dabei hat sich gezeigt, dass Normen und die daraus gebaute Normalität immer eines sind: Kinder ihrer jeweiligen Zeit. Um mehr über diesen Wandel zu erfahren, reisen wir heute in die Vergangenheit und begeben uns auf Spurensuche ins Vorgestern, zur konservierten Normalität vergangener Jahrhunderte. Dafür gehen wir ins Kunsthistorische Museum Wien und treffen den Kunsthistoriker und Kunstvermittler Daniel Uchtmann. Es ist noch früh am Morgen und ganz still im Museum. Die Besucher kommen erst in einer Stunde. Wir können uns also in aller Ruhe auf die Meisterwerke in der Gemäldegalerie einlassen. 6 Meisterwerke stehen heute auf unserer Liste. Sie sind alle in den Shownotes verlinkt. Ihr könnt sie also auch auf der Homepage des Kunsthistorischen Museums anschauen, wenn ihr nicht nur über sie hören wollt. Ihr findet die besprochenen Bilder aber auch auf unseren Social-Media-Accounts auf Facebook und Instagram. Wir reisen mit diesen Bildern in die Renaissance und ins Barock. Wir tauschen uns mit ihnen aus über Schönheit, über innere und äußere Idealvorstellungen und treffen sogar Rubens Frau. Wir befragen die Gemälde zu bürgerlichen Normen, ergründen den gemalten Verhaltenskodex vergangener Epochen. Zu Beginn sollen uns 2 thematisch verwandte Gemälde Aufschluss geben über das übergeordnete Normalitätskonzept ihrer Zeit, über eine irdische und eine überirdische Weltordnung. Daniel Uchtmann führt uns durch verwundene Gänge über den Hintereingang auf die Prunkstiege und hinein in die Gemäldegalerie im 1. Stock. Gerade wurde der Nachtalarm deaktiviert, nur die Klimaanlage surrt leise. Wir starten im 1. Saal mit einem klassischen Herrschaftsgemälde. Es porträtiert auf 2x3 Metern prunkvoll den Habsburger Kaiser Karl VI. Es ist ein Schaustück barocken Herrscherlobs.
Dieses Bild, vor dem wir stehen, ist von Francesco Solimena gemalt, ein neapolitanischer Maler in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Und Neapel, Süditalien, Sizilien gehörte damals zum Herrschaftsbereich der österreichischen Habsburger. Und auf dem Bild sehen wir hochaufragend Kaiser Karl VI. Er befindet sich hier im Saal 7 der Gemäldegalerie, umringt auch von Mitgliedern seiner Familie. Ihm gegenüber zum Beispiel ist ein Bild seiner Tochter und Erbin Maria Theresia ausgestellt. Das Bild von Francesco Solimena zeigt Karl VI. In einer Rüstung. Und das muss man, glaube ich, heutzutage dazu sagen, diese Rüstung ist nicht zeitgenössisch von 1728, sondern sie stammt aus dem 16. Jahrhundert. Und Karl VI., den wir auf dem Bild sehen, glaubte, dies sei eine Rüstung, ein Harnisch seines Namensvorgängers, Kaiser Karls V. Und Kaiser Karl V. herrschte über ein Reich, in dem die Sonne nicht unterging. Er war König von Spanien, er war Kaiser, er regierte auch über amerikanische und afrikanische Kolonien. Und als Namensvorgänger zieht Karl VI. Quasi die Rüstung Karls V. an, um damit auch was zu suggerieren, nämlich Anspruch auf Weltherrschaft, Anspruch auf das ganz Große.
Karl VI. Steht da auch in einer Pose, die das ganze Bild ausfüllt. Er ist der Mittelpunkt dieser Welt. Das Licht ist auf ihn gerichtet, ein goldenes Tuch umschmiegt ihn, strahlt und ist quasi der optische Mittelpunkt, das, was beim Betrachten in Bann zieht. Der Kaiser ist klar das Zentrum der Macht, so lautet zumindest seine Vorstellung von Normalität. Aber seine Haltung signalisiert auch eine beschützende Geste. Was für ein Herrscher ist er auf diesem Bild?
Ein absoluter. Es geht um absolute Macht. Das ist ja etwas, was wir zumindest hier in unserem Kulturkreis heutzutage eher nicht mehr akzeptieren würden, dass ein Mensch alle Macht hat über alles und über jeden. Das symbolisiert er hier.
Die Weltordnung des kaiserlichen Machtbereichs lässt sich an der Kleidung ablesen. Der Kaiser selbst trägt Perücke mit eingebrannten Locken. Er ist eine barocke Figur, würden wir heute sagen. Üppig und prunkvoll gekleidet. Rund um ihn werden die Kleider der umstehenden Personen mit jedem Zentimeter Abstand zum Herrscher einfacher, die Perücken und Frisuren schlichter. Das Gemälde bildet also eine hierarchische Gesellschaftsordnung ab. Je weiter von der Macht entfernt, desto weniger glänzend.
Kaiser Karl VI. Ist hier der höchst hochgewachsene in dem Bild. Das entsprach sicher nicht einer Realität. Wir wissen, dass er eher von kleinerer Statur war, aber das ist wichtig fürs Bild. Allein durch die Körpergröße zu zeigen, wer hier der Mächtigste ist. Die Kleidung spielt natürlich eine Rolle in allen Gesellschaften Europas im Laufe der Jahrhunderte. Kleidung war immer ein äußerliches Zeichen, zu welcher Gesellschaftsschicht man gehört. Es gab Kleidervorschriften. Nicht jeder durfte tragen, was er wollte. Natürlich hing es auch immer damit zusammen, wie viel Geld man hatte. Kleidung bedeutete Luxus, kann es heutzutage ja auch noch bedeuten. Kleider machen Leute, sagt man ja auch. Und es war ganz klar eine Abstufung. Man sollte von außen sofort sehen, mit wem man es oder mit was man es zu tun hatte.
Da hat sich bis in die Gegenwart eigentlich nicht viel verändert an der Tatsache, dass Kleider Leute machen. Kleidungsverbote kennen wir in der westlichen Welt kaum noch. Aber auch wir ordnen Menschen nach ihrem Äußeren in Kategorien ein. Diese Kategorien oder Schubladen haben sich allerdings geändert. Statt Menschen nach ihrem Stand oder einer Berufsgruppe zu sortieren, ordnen wir sie heute nach ihrer sozialen oder politischen Positionierung ein. Was bei Karl VI. Noch auffällt, er ist zwar die größte weltliche Figur, doch über ihm schwebt noch ein Engelswesen, das dem Kaiser einen Lorbeerkranz aufzusetzen scheint.
Der Kaiser glaubte, von Gott eingesetzt worden zu sein, um auf der Erde, hienieden auf Erden zu herrschen. Deswegen auch dieses göttliche, heilige, himmlische Element des Engels.
Die Weltordnung, die Normalität des Kaisers, ist also komplett abgebildet auf diesem einzelnen Gemälde. Das Porträt bildet die herrschende Norm Ende des 18. Jahrhunderts ab. Es zeigt eine hierarchische Gesellschaftsordnung und stellt Machtverteilungen klar, zumindest die irdischen. Über der weltlichen steht für Kaiser Karl die göttliche Ordnung und damit die Art, wie sich der Mensch als Gattung einordnet, in ein kosmisches Umfeld, in ein von Gott erschaffenes Universum. Um diese Vorstellung besser verstehen zu können, begleiten wir Daniel Uchtmann zu einem Gemälde aus dem 16. Jahrhundert. Es trägt den Titel Paradies.
Um 1530 malte Lukas Cranach der Ältere hier eine Paradiesesdarstellung. Vorhin bei dem Bild mit dem Kaiser Karl VI. Haben wir gesehen, dass er zeigen will, dass er von Gott eingesetzt ist als Herrscher, eine göttliche Ordnung, die auf die weltliche Rückgriff nimmt oder sie bestimmen will. Etwas Ähnliches haben wir hier auch, denn laut Bibel und laut dem Menschenverständnis früher Jahrhunderte hat Gott den Menschen als Krönung der Schöpfung geschaffen und er sagte, macht euch die Erde untertan. Also auch hier in gewisser Weise Herrschaft, aber Diese Herrschaft von Adam und Eva über die Welt ist nicht unendlich. Vor allen Dingen zeigt eine solche Episode, dass Gott den Menschen immer noch Gesetze gegeben hat, über die die Menschen sich nicht hinwegsetzen sollten. Und wenn sie es doch tun, bedeutete das Verlust des Paradieses.
Das Verhältnis des Menschen zum Rest der Schöpfung, das ist eine höchst aktuelle, eine brisante Frage. Sie beschäftigt uns heute ganz neu und ganz anders angesichts der Klimakrise und angesichts des Raubbaus an den Ressourcen der Natur. Die biblische Schöpfungsgeschichte ermutigt den Menschen, über die Erde zu herrschen und dabei Gott zu dienen. Heute erscheint diese Geschichte vom Menschen als unumfochtene Krone der Schöpfung so gut wie auserzählt. Denn es ist die Geschichte, die uns in die Probleme der Gegenwart geführt hat. Welche neue Erzählung vom Menschen an die Stelle dieser über Jahrhunderte prägenden Vormachtstellung treten wird? Wir sind gerade erst dabei, sie zögerlich und etwas stotternd neu zu schreiben. Doch zurück ins Paradies. Das Gemälde zeigt, einem Comic gleich, verschiedene Szenen aus der Schöpfungsgeschichte nebeneinander. Von der Geburt Evas aus Adams Rippe bis zur Vertreibung aus dem Paradies. In der Mitte steht Gottvater als strenger, aber gütiger Beschützer.
Ja, es ist der typische ältere Mann mit langem Bart, Gottvater. Er kommt auch 2, 3, 4 Mal auf dem Bild vor, ganz vorne am größten. Da segnet er das erste Menschenpaar, gibt ihnen Freiheit. Er sagt ihnen aber auch, was sie nicht tun dürfen. Und symbolisch ist das hier durch den Apfelbaum, den klassischen, gezeigt. Ihr dürft nicht vom Baum der Erkenntnis naschen. Er gibt den Menschen viel mit, viel Freiheit, aber eben auch eine Grenze, die der Mensch nicht überschreiten sollte, weil er es nicht kann. Der Mensch versucht aber, diese Grenze zu überschreiten. Er nascht von der verbotenen Frucht und daraufhin erfolgt die Vertreibung.
Das ist für unsere Frage nach Normen und der Normalität doppelt spannend. Einmal zeigt es den offenbar nicht zu bändigenden Drang des Menschen, aus der Norm auszubrechen. Es zeigt den freien Willen als seine letztlich von Gott gegebene Natur. Diesem Zwiespalt rund um Normalität sind wir schon mehrfach begegnet. Die Geborgenheit und sozusagen das paradiesversprechende Norm auf der einen Seite und das unbedingte Streben nach Freiheit auf der anderen. Das Pendeln zwischen diesen beiden Polen wird also auch Teil der Normalität von morgen sein. Der ständige Kampf zwischen Norm und Individualität, zwischen Geborgenheit und Freiheit. Was sich aber seit Cranach dem Älteren geändert haben mag, ist unser Blick auf den Rest der Schöpfung, die Natur. Dieses gemalte Paradies zeigt eine friedvolle, eine sehr einfache Naturlandschaft. Selbst die Raubtiere sind zahm. Es herrscht paradiesischer Frieden und die klare Vorstellung, dass es Gott ist, der diese Welt erschaffen hat und damit Gottes Gesetze gelten, denen sich der Mensch zu unterwerfen hat.
Er ist eben nur die Schöpfung und nicht der Schöpfer, der Mensch. Und das ist ein Geschenk, das er da bekommt. Ein Geschenk, das in dieser biblischen Geschichte, wenn man sie dann wörtlich nehmen wollte, auch eigentlich innerhalb von kürzester Zeit schon wieder weggeworfen wurde oder nicht respektiert wurde. Und das ist auch so eine Lehre, die man daraus ziehen kann. Heutzutage vielleicht noch mehr als vor 500 Jahren, wie man mit sowas umgeht.
Die friedlichste Botschaft dieser Paradiesvorstellung könnte man auch in einem Paradies der Schlichtheit sehen. Vielleicht wäre eine Rückbesinnung auf den Gedanken, dass der Mensch auch nur ein Teil der Schöpfung ist und nicht ihr Beherrscher, eine wohltuende Rückbesinnung auf ein etwas demütigeres Bild vom Menschen. Aber das ist maximal Zukunftsmusik. Viel demütiger wird es beim zweiten Thema dieser Kunstzeitreise wahrscheinlich nicht werden. Wir wenden uns ab von der Macht und sind bei der Schönheit angelangt. Das erste Gemälde, das wir dazu befragen, ist kurz vor dem Jahr 1500 entstanden. Maria mit Kind und den Heiligen Rosa und Katharina ist es unterschrieben. Schon der Titel legt nahe, dass Schönheit hier sehr nahe am Göttlichen angesiedelt ist.
Das Bild stammt von einem italienischen Maler der Frührenaissance, Pietro Perugino heißt er. Er war zum Beispiel Lehrer von dem berühmten Raphael. Und Perugino gehörte zu den berühmtesten Künstlern seiner Zeit. Wir stehen vor einem Bild mit vier Personen. Das ist ein mittelgroßes Bild. Ich würde sagen, ungefähr einen Meter hoch und vielleicht so 60 Zentimeter breit. Es zeigt drei weibliche Figuren und ein kleines Kind. Und dann kann man sich bei der christlichen Kunst schon bald mal sicher sein, dass man es mit Maria, mit dem Jesuskind zu tun hat. So ist es auch. Und hinterfangen wird sie von zwei weiteren weiblichen Figuren, die Heilige darstellen. Und alle drei weiblichen Figuren sind sehr ähnlich dargestellt, mit einer sehr ausgeprägten Lieblichkeit. Und diese äußere Schönheit, die wir sehen, war für Renaissance-Künstler oftmals auch der Spiegel innerer Schönheit. Also nach außen hin sollte sich zeigen, wie man innen ist. Außen und innen waren sozusagen im Gleichklang.
Betrachtet man diese drei sehr verinnerlichten Frauenfiguren, hat man nicht nur den Eindruck, dass sie einander sehr ähnlich schauen, sie sind auch sehr stark stilisiert. Sie strahlen eine entrückte, übermenschliche Reinheit aus, eine Nähe zu Gott. Menschlich ist an ihnen kaum etwas. Es geht in der Renaissance ja meist nicht um die realistische Darstellung von Schönheit, sondern um die Konstruktion eines Ideals, ja den Rückgriff auf antike Idealvorstellungen. Ging es in dieser Entrücktheit darum, den Fokus weg von Äußerlichkeiten und dafür hin zu einer inneren Schönheit zu lenken?
Hier in der Renaissance im Humanismus ist das Menschsein das Thema und der schöne Mensch, vor allen Dingen in Italien mit dem Vorbild der Antike, ist das wichtige Thema in der Darstellung. Die Schönheit als auch eine Messlatte äußerlich und innerlich. Ich glaube, es geht nicht um Eitelkeit in dieser Hinsicht, schöner zu sein äußerlich als andere, sondern es ist, wie gesagt, dieser Impuls der Renaissance-Künstler, nach außen hin auch innere Schönheit zu zeigen.
Die Schönheit auf diesem Gemälde ist ganz klar an jemanden gerichtet. Sie ist nicht dem Menschen gewidmet, sondern Gott. Das sagt auch etwas über das Selbstverständnis einer Zeit aus, über die Vorstellung von Normalität. Dass auch der Mensch, seine Existenz und sein Streben ganz nach Gott ausgerichtet ist. Oder dies zumindest aus Perspektive der Kirche sein sollte. Was an dem Gemälde dieser Maria mit Kind noch auffällt, erscheint aus der Zeit gerückt, scheint eine ewig gültige Vorstellung von Schönheit in sich zu tragen. Vielleicht liegt es daran, dass die Figuren stilisiert, idealisiert sind und damit kaum noch menschlich. Über die Jahrhunderte hinweg scheint sich dieses Ideal kaum verändert zu haben.
Die Künstler schauen auch, dass sie bestimmte Proportionen hinbekommen. Zum Beispiel haben wir hier besonders lange Hälse, hat man das Gefühl. Das wirkt auch heute noch in gewisser Weise elegant, schön, in die Länge gezogen zu sein und eben nicht gedrungen zu sein. Ob das der Realität entspricht, vor allen Dingen einer Normalität, lasse ich mal dahingestellt. Aber es ist auch natürlich immer ein Spiegel des Schönheitsideals der jeweiligen Zeit. Diese Lieblichkeit, Weichheit, in gewisser Weise auch eine gewisse Emotionslosigkeit, die hier dargestellt ist. Es hat nichts Drastisches, nichts Dramatisches.
Ob die Menschen der Renaissance weniger eitel waren, weil es ihnen um die innere Schönheit ging? Oder ob sie noch eitler waren, weil sie versucht haben, einem nicht zu erreichenden, einem stilisierten Ideal nachzueifern? Wir werden es nie erfahren. Im Bedürfnis danach, sich stilisierte und entrückte Schönheitsnormen zu schaffen, kommen sich diese entmenschlichte Madonna und so mancher digitale Fotofilter wahrscheinlich unangenehm nahe. Künstlich und emotionslos wirken beide. Beim Streben nach innerer Schönheit müssen wir heute wohl selbstkritisch sagen, da waren uns unsere Vorfahren voraus. Während es in der Renaissance darum ging, in diesem Idealbild Äußerlichkeiten abzuschütteln und das Auge auf seelische Schönheit zu lenken, geht es bei den Fotofiltern eher darum, in sozialen Medien mehr Klicks zu generieren. Aber vielleicht erlebt ja dieser demütig verinnerlichte Aspekt der Renaissance in Zukunft eine regelrechte Renaissance. Gut 150 Jahre später hat sich der Schönheitsbegriff der Zeit und dadurch auch in der Kunst geändert. Wir stehen vor einem gänzlich anderen Bild, sind von der Renaissance wieder ins Barock gewandert. Die strenge Frömmigkeit ist üppiger Lebensfreude gewichen. Elena Fourmont heißt das Gemälde. Besser bekannt ist es unter dem Titel »Das Pelzchen«.
Es ist das Porträt aus der Hand von Peter Paul Rubens und er zeigt seine Frau, Helene. Helene Rubens geborene Formant. Das Bild ist ungefähr in Lebensgröße gemalt. Wir stehen nicht ganz auf Augenhöhe, sie ist etwas über uns. Wir schauen zu ihr hinauf und wir schauen auf eine fast nackte Frau, die nur mit einem Pelzmantel bekleidet ist. Wir sehen viel Haut, was ist typisch bei Rubens, aber untypisch wäre es schon, seine eigene Ehefrau so darzustellen. Aber es hat durch und durch etwas Romantisches, was wir sehen. Das ist eine gemalte Liebeserklärung. Aber das Schönheitsideal ist hier ein anderes.
Das Bild wirkt wie eine gemalte Liebeserklärung. Und zwar an die Frau, mit der Rubens verheiratet war und nicht an ein geschöntes Ideal. Er hat sie gemalt, wie sie war. Sie ist relativ korpulent. Ihre Haut ist weder glatt noch schön. Man sieht eine Frau, wie sie wahrscheinlich wirklich existiert hat. Keine Idealisierung, keine Perfektionierung, sehr viel Menschlichkeit. Ist das schon früher Naturalismus oder entsprach Rubens Frau einfach dem Ideal ihrer Zeit?
Sie wurde von den Zeitgenossen durchaus als Schönheitsideal gefeiert. Sie entsprach dem, was man sich in dieser Zeit, so um 1636, erwartet hat an weiblicher Schönheit. Ein etwas fülligerer Körper im Vergleich zu den vielen, vielen dünnen Figuren, die es so gibt. Wir sind hier in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Sich in dieser Zeit satt essen zu können, Zugang zu Nahrung zu haben, zu Hygiene, gesund zu sein. Was wir hier sehen, bedeutet Gesundheit und Glück und Reichtum. Und das entspricht schon auch dem Schönheitsideal.
Schönheit liegt damit nicht nur im Auge des Betrachters oder ändert sich mit der Zeit. Es sind auch die Kategorien, die sich wandeln. Es geht hier nicht um reine Ästhetik. Als schön wird ganz lebensweltlich, ja fast pragmatisch hier das Gesunde, das Überlebensfähige, das Fruchtbare gesehen. Auch das ist ein Schönheitsbild, von dem wir uns heute durchaus etwas abschauen könnten. Das würde viele junge Menschen, die vermeintlichen Idealen nachhungern, nicht nur gesünder, sondern vor allem glücklicher machen. Ob diese Einsicht es in das Normal von morgen schaffen wird? Entwicklungen wie die Body-Positive-Bewegung, Hollywood-Stars, die sich gegen Photoshop wehren und Models mit Normalmaßen auf Laufstegen, lassen da zumindest hoffen. Was Rubens Gemälde noch auszeichnet? Obwohl er viel Haut und Fleisch zeigt, hat das Bild keine explizit erotische Komponente. Im Blick dieser Frau ist ganz viel Milde und Güte. Sie wirkt fast so verklärt wie die Renaissance-Madonna.
Es wird eine Verbindung hergestellt. Die Nacktheit spielt eigentlich keine so große Rolle. Sie wird als natürlich hingenommen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt bei diesem Bild, auch in dieser Zeit, dass die Nacktheit nicht unbedingt etwas Schamloses oder Schamhaftes an sich haben muss, sondern mit einer ganz großen Natürlichkeit daherkommt.
Was das Schönheitsideal des Barock von dem der Renaissance unterscheidet, ist der Zweck von Schönheit. Ist es einmal eine entrückte innere Schönheit, die an Gott gerichtet ist, so sehen wir hier bei Rubens eine sehr irdische Schönheit. Der Mensch ist nicht schön für Gott, sondern für den Menschen, für das Diesseits und nicht für das Jenseits. Wir können uns die barocke Lebensfülle und Freude regelrecht vorstellen beim Betrachten dieses Gemäldes. Dass das körperlich Gesunde das Normale ist, von dieser Vorstellung sind wir heute wohl ebenso weit entfernt wie vom Ideal der inneren Schönheit der Renaissance. Als dritte Kategorie wollen wir uns auf unserem Rundgang noch mit der ganz lebensweltlichen Normalität beschäftigen. Mit der bürgerlichen Normalität, mit dem Verhaltenskodex des täglichen Lebens. Wir sind nach wie vor im Barock und betrachten die verkehrte Welt von Jan van Steen aus dem Jahr 1663.
Es ist ein bürgerliches Bild, das sollte man noch dazu sagen. Es richtet sich nicht an Herrscher, es richtet sich natürlich an eine zahlungskräftige Oberschicht, aber an eine grundsätzlich bürgerliche. Und bürgerliche Moral, bürgerliche Wertvorstellungen und Normen werden hier transportiert. Wichtig zu sagen ist aber auch, das Bild ist witzig. Es ist witzig gemeint. Es nimmt Dinge ein bisschen aufs Korn. Man muss es nicht so ernst nehmen, es übertreibt. Und der Witz übertreibt ja grundsätzlich auch.
Man könnte das Bild als gemaltes Kabarett des 17. Jahrhunderts bezeichnen. Die Hausfrau sitzt schlafend am Tisch und die Welt um sie verkehrt sich ins Gegenteil, entgleitet aus der Normalität. Ein Hund ist auf den Tisch gesprungen und frisst von einem Teller. Trunkenheit, Geschwätzigkeit und Musikanten suggerieren eine sehr frivole Atmosphäre. Ein Geistlicher wird gar von einer Frau belehrt. Gerade diese verkehrte Sicht sagt jedoch sehr viel aus über die Normen, die hier herrschen.
Die holländische Hausfrau hat das unbedingte Regiment im Haus und sie muss für Ordnung sorgen. Tut sie dies nicht, geht alles drunter und drüber. Zum Beispiel ihre ältere Tochter, die ganz frontal in der Mitte des Bildes sitzt, in einem gelben Kleid. Das gelbe Kleid, die gelbe Farbe, wurde oftmals eher leichteren Mädchen zugesprochen, also moralisch lockeren Frauen. Sie hat ein Glas Wein in der Hand, das hält sie unmittelbar in der Körpermitte eines jungen Mannes, der die unglaubliche Frechheit besitzt, sein Bein über ihr Bein zu legen, was im 17. Jahrhundert schon harter Tobak ist. Das war sehr klar erkennbar, dass es eine sehr starke erotische Komponente hat.
Auch Musikanten am helllichten Tag, unartige Kinder und Tiere, die Schabernack treiben, bevölkern das Bild. Was all diese Mikroszenen jedoch verbindet, es muss zu dieser Zeit eine klar definierte, mehrheitlich akzeptierte Auffassung von Norm und von Normalität gegeben haben, denn sonst wäre es nicht möglich, sie so eins zu eins umzukehren. War das Konzept Normalität früher einfach homogener? Teilten mehr Menschen ein und denselben Normalitätsbegriff?
Ich glaube ja. Es kommt auch auf die Gesellschaftsschicht an. Hier haben wir es mit dem gehobenen Bürgertum zu tun. Und da spielten Normen eine ganz, ganz große Rolle. Das nach außen hin sich richtig verhalten, war sehr wichtig und wurde, glaube ich, auch sanktioniert, wenn es nicht gemacht wurde. Hier jetzt auf lustige Weise in einem Bild. Aber die Zugehörigkeit zu einer Gesellschaftsschicht wurde auch abhängig gemacht von dem akzeptierten Verhalten.
Was als normal galt, war natürlich auch in früheren Zeiten verhandelbar. Wir springen noch einmal 100 Jahre zurück in der Zeit zu einem Gemälde, in dem akzeptiertes Verhalten ganz direkt verhandelt wird. Es zeigt das Normale und eben das, was heraustritt aus dieser Normalität.
1559 malte Pieter Bruegel der Ältere, der wohl bedeutendste niederländische Maler des 16. Jahrhunderts, dieses Bild. Es zeigt auf der einen Seite krasse Realität, auf der anderen Seite ist es aber vollkommen konstruiert. Es ist der Kampf zwischen Fasching und Fastenzeit. Wir befinden uns dort auf einem Marktplatz einer Stadt und die linke Seite ist dem Fasching gewidmet, die rechte Seite der Fastenzeit. Die ganze Komposition hat was Rotierendes um eine Mitte. Somit wird gezeigt, es ist jedes Jahr dasselbe. Das ganze Leben ist immer dasselbe. Man muss sich unterscheiden zwischen dem ausschweifenden Links, wo man eine gewisse Zeit lang so auch aus sich heraustreten kann, auch aus den gesellschaftlichen Normen mal heraustreten kann, und der Seite der Entsagung, des Fastens, auch der Religiosität, der Frömmigkeit auf der rechten Seite. Das ist eine Entscheidungsfrage.
Das Bild lässt sich wie eine Art Moralkodex lesen, in dem diese Normen untermauert werden, in dem sie pervertiert werden durch die Vernarrtheit der Faschingszeit. Trunkenheit und Nüchternheit, Besinnung und Ausschweifung, Glauben und Frevel – sie alle werden verhandelt und treten einander gegenüber in den überzeichneten Figuren. Das Gemälde erinnert an ein Wimmelbild. Man könnte stundenlang davor stehen und immer wieder neue Details entdecken. Neben den ausschweifenden und nüchternen Figuren im Vordergrund zeichnet Bruegel hier ein sehr stimmiges Abbild davon, wie normales Leben seiner Zeit ausgesehen hat.
Es werden alltägliche Dinge dargestellt, die das Leben auch ausmachten. Eine Bäckerei zum Beispiel oder ein Fenster wird geputzt, ein Gasthaus, der Kirchgang. Und im Hintergrund sieht man auf der einen Seite kahle Bäume und rechts Bäume, die schon wieder Blätter bekommen. Die Zeit schreitet voran, das Leben schreitet voran und das Leben ist auch geordnet durch Abschnitte im Kalenderjahr, im Kirchenjahr, im Festjahr. Und man hat Pflichten, man hat Aufgaben, all das wird dargestellt, aber eben auch mal das kurzzeitige, aber auch geregelte Ausschweifen, das ja auch geregelt war letztendlich und erlaubt war.
An diesen Alltagsszenen lässt sich noch ein Kodex von Normalität ablesen. Die Figuren lassen sich über ihre Kleidung ganz klar Berufsständen zuordnen. Der Bäcker, die Magd, der Geistliche. So einfach ist es heute nicht mehr, Menschen einzuordnen. Die Individualisierung hat diese Normen und Codes in vielen Bereichen gewaltig aufgesprengt. Was Bruegel auch sehr anschaulich zeigt, alltägliche Normalität ist nichts, was von einem Herrscher oder von der Institution Kirche vorgegeben wird, sondern es ist etwas, das Menschen täglich miteinander verhandeln.
Könnt ihr mir vorstellen, dass eine Gesellschaft sich auch selber regeln muss, dass das nichts ist, was man von oben immer aufsetzen kann, sondern man spürt aus dem Bild heraus, die ganze Gesellschaft regelt das mit sich selber quasi.
In diesem Gedanken sitzt ein Funke einer Entwicklung, die bis heute andauert. Dass Normalität immer mehr etwas ist, das nicht gesellschaftlich vorgegeben ist, sondern das in das Ermessen jedes Individuums verlagert wird. Dass also nicht ein Kollektiv die Normen für alle vorgibt, sondern dass jeder und jede Einzelne die eigene individuelle Normalität ausverhandeln muss. Die erstaunlichste Erkenntnis dieses Rundgangs ist, welche Aktualität diese alten Meisterwerke besitzen, wie direkt sie heute zu uns sprechen, was wir alles von ihnen lernen können für die Gegenwart und auch für die Zukunft. Diese Gemälde sind nicht einfach nur ein Spiegel ihrer Zeit, sie verhandeln Fragen, die uns auch heute beschäftigen. Ich bin mit der Einstellung hergekommen, Normen und Normalität seien gänzlich in ihrer jeweiligen Zeit gefangen. Und ich gehe hinaus aus dem Museum mit unglaublich vielen Anregungen, Gegenwart besser zu verstehen und kann Inspiration für die Normalität von morgen mitnehmen. Warum funktioniert das über die Kunst so gut, Daniel Uchtmann?
Weil das, was wir uns hier anschauen, sind ja auch Leitmedien. Malerei, gerade vor allen Dingen Altarmalerei in Kirchen, für alle sichtlich und offensichtlich, das war ein Leitmedium. Wie heute haben wir natürlich völlig andere. Vieles von dem, was man sich hier anschaut und was vermittelt wird, gilt nicht mehr. Manches Mal muss man auch sagen, Gott sei Dank. Aber so die Basics, auch gerade das Gefühlhafte, die Liebe, Trauer, Angst vor dem Tod und. Oder Glaubensangelegenheiten, das, was Menschen im Innersten erschüttert, das ist über die Jahrhunderte, glaube ich, in vielen Bereichen gleich geblieben.
Das ist eine Erkenntnis, die wir uns wohl viel zu selten bewusst machen. Wir gehen heute davon aus, dass sich die Welt erst über die Aufklärung und die moderne Wissenschaft verstehen lässt, gehen davon aus, dass die Menschheit davor im Dunkeln getappt ist. Die Erkenntnis, dass Menschen über das Wesen des Lebens schon immer alles wussten, dass diese Klugheit in der ganzen Menschheitsgeschichte drinnen steckt, das hat mir eine Form des beinahe demütigen Innehaltens geschenkt. Vielleicht können wir in der Distanz der Geschichte manche Erkenntnis sogar klarer sehen. Vielleicht lauern im Vorgestern bessere Lösungen für die Zukunft als in der Gegenwart.
Zumindest können wir uns hier vergewissern, dass wir mit unserem Problem heute nicht völlig allein dastehen. Und Problembewältigung wäre jetzt auch wieder zu viel gesagt, das erfahren wir hier nicht wirklich. Aber wir können uns vergewissern, dass wir nicht zum ersten Mal mit allen möglichen konfrontiert werden, sondern wir können uns hier auch schon Erfahrungen anschauen. Und das finde ich auch eine ganz, ganz großartige Sache.
Das Wunderbare an der fernen Vergangenheit ist ja, dass sie uns in Ruhe lässt. Sie will nichts mehr von uns, ganz im Gegensatz zur Gegenwart oder gar der Zukunft. Und genau dadurch können wir bei einem Blick in den Spiegel von gestern manches vielleicht etwas gelassener erkennen. Die nächste Folge von Futurum Exactum katapultiert uns geradewegs in die Gegenwart. Statt mit dem Alten beschäftigen wir uns mit dem neuen Normal und mit den teils düsteren, teils blumigen Versprechen, die die Corona-Pandemie uns für die Normalität von morgen gemacht hat. Besser gesagt, die Versprechen, die wir in die Pandemie gesetzt haben, sei es in der Wirtschaft, in der Politik, in der Soziologie. So viel kann ich schon sagen. Das neue Normal hat nicht gehalten, was wir uns von ihm versprochen haben.
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Futurum Exactum findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Donnerstag mit einer neuen Folge. Ihr wollt keinen Teil dieses Nachdenkabenteuers verpassen? Dann abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder folgt uns unter Wiener Denkwerkstatt auf Instagram, Facebook oder LinkedIn, um über unsere gemeinsamen Redaktionssitzungen, Live-Podcasts und andere spannende Veranstaltungen informiert zu bleiben. Ihr habt Ideen für die Wiener Denkwerkstatt? Schreibt uns gerne unter redaktion@wienerdenkwerkstatt.at.
Dieser Podcast wird unterstützt von Austrian Standards, der österreichischen Organisation für Standardisierung und Innovation. Von der Idee zur innovativen Lösung, zum Exportschlager, zum Forschungsdurchbruch. Standards schaffen praktikable, nachhaltige Lösungen für wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen. Austrian Standards vernetzt Akteure aus Wirtschaft, Forschung, Verwaltung und NGOs zur Entwicklung von Standards, bringt über ein weitreichendes Netzwerk Fachwissen aus aller Welt nach Österreich und stärkt Organisationen in der effektiven Anwendung von Standards. Seit über 100 Jahren stellt Austrian Standards so sicher, dass eines zum anderen passt. Mehr Informationen zu den Lösungen und Produkten von Austrian Standards findet ihr unter www.austrian-standards.at sowie in unseren Shownotes. Austrian Standards. Driven by making sense.
Futurum Exactum ist ein Podcast der Wiener Denkwerkstatt und Happy House Media.